Es ist das Wort aus Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, Gott alles zum Guten zusammenwirkt oder Gott alles zum Guten dienen lässt, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Es werden hier zwei Vorbedingungen genannt, dafür, dass uns alles, ja das ganze All zum Guten dient, und das Gute ist nach dem Zusammenhang von Römer 8 die Ausgestaltung des Bildes des Erstgeborenen in uns, den nachgeborenen Söhnen. Die beiden Bedingungen sind einmal eine objektive Bedingung, die völlig unabhängig ist von uns und unserem Tun, nämlich er hat uns nach seinem ewigen Vorsatz berufen. Das lag nicht in unserer Hand, in unserem Willen. Die andere Vorbedingung ist eine subjektive, die wir wohl in unserem Glauben in einer gewissen Weise in der Hand haben, dass wir ihn, den Gott, den Vater aller Vaterschaften lieben. So wie es auch das Gebot des Alten Bundes schon sagt. Was war vor Grundlegung der Welt? So wurde Martin Luther, der Reformator, einmal gefragt, was hat Gott getan vor Grundlegung der Welt? Und er hat darauf in seiner Art geantwortet, er saß in einem Birkenwäldchen und hat Ruten geschnitten für die, die dumme Fragen stellen. Er hätte mal bei der Übersetzung des Neuen Testamentes ein bisschen genauer hingucken sollen, denn es gibt tatsächlich vieles, was im Wort Gottes bezeugt wird über das, was vor Grundlegung der Welt geschehen ist. Er hat es sicher auch gewusst, aber er wollte solche Dinge beiseite schieben. Wir wollen das nicht tun, wir wollen uns mit diesem wichtigen Thema, über das in den Gemeinden und Gemeinschaften fast nie gesprochen wird, doch heute Abend einmal intensiv beschäftigen. Vor Grundlegung der Welt war kein einziges Atom. Gab es keine Materie. Gab es auch keine Zeit. Es war jene Ewigkeit, jene absolute göttliche Ewigkeit vor aller Zeit. Unsere heutigen Physiker sagen es ja, dass es Materie nur gibt in Verbindung mit der Zeit und dass es Zeit nur gibt in Verbindung mit einer erschaffenen Materie und mit einem erschaffenen Raum. Vor Grundlegung der Welt gab es kein geschaffenes Weltenall und keine Wesen, die dieses Universum bevölkerten, seien es nun Engel oder Menschen. Da gab es auch noch keine Äonen, die großen Zeiträume der göttlichen Heilsgeschichte. Wir können nur eines sagen. In jener Zeit war Gott glückselig in sich selbst. Eine wunderbare Aussage. In 1. Timotheus 1, Vers 11 spricht Paulus davon, dass er mit seinen Mitarbeitern die frohe Botschaft von der Herrlichkeit des glückseligen Gottes zu verkündigen habe. Des Gottes, der in sich selbst in einer heiligen Ruhe geruht hat. Des Gottes der Hoffnung, der alles, was er jemals tun würde und erschaffen würde und gestalten würde, bereits am Ziel der Vollendung sah. Das war ja der eigentliche Grund dafür, dass er überhaupt etwas erschaffen hat. Der glückselige Gott, glückselig in sich selbst. In 1. Timotheus 6, 15 wird er der glückselige Machthaber genannt. Kein Machthaber in der Weltgeschichte konnte das von sich behaupten. Aber der lebendige Gott, der Vater aller Vaterschaften, war glückselig in sich selbst. Und dann stellte er den Sohn aus sich heraus als das Gegenüber seiner Liebe und war dann glückselig in dem geliebten Sohn. Wie in einem Spiegel konnte Gott sich in seinem Sohn erkennen, wiedererkennen gleichsam. Wir können immer nur mit menschlichen Worten davon reden. Es war ein vollkommener Wesensaustausch zwischen dem Vater und dem Sohn, der in Johannes 1 das Wort genannt wird, der Logos, und es wird von ihm bezeugt, er sei prostonteon, auf Gott hingewandt gewesen. Und wir können das nur so deuten, im Sinne dieses einmaligen Wesensaustausches, dass ein Strom des Lichtes und des Lebens und des Geistes und der Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn hin und her ging. Und das Gewaltige ist das, dass wir einst in diesen Wesensaustausch mit einbezogen werden, wenn wir ihn sehen werden, wie er ist, und wenn wir ihm gleich sein werden. Dann ist es so, als werden wir plötzlich an die Steckdose göttlicher Energien angeschlossen und auf einmal haben wir das ganze Gottesprogramm, das ganze Wesen Gottes in uns und werden dem Christus gleich sein. Dann werden wir uns erkennen im Vater und der Vater wird uns erkennen im Sohn, so wie er uns jetzt schon aufgrund des Glaubens erkennt. Glückselig in dem Sohn. Und dann möchte ich im Blick auf die Erwählung der Gemeinde noch darauf hinweisen, dass der Vater, der glückselig in sich selbst war und dann glückselig in dem Sohn, an dem er wohlgefallen hatte, auch glückselig sein will in den Söhnen, in den nachgeborenen Söhnen, die ihm angenehm gemacht worden sind. In jener Zeit der göttlichen Ewigkeit vor Grundlegung der Welt stand der Sohn in gottgleicher Herrlichkeit und Würde. Wenn der Herr Jesus einmal sagt, ich und der Vater sind eins, dann heißt das nicht, ich und der Vater sind ein und dieselbe Person. Dann hätte Jesus niemals zum Vater beten dürfen. Und es ist auch nicht wahr, dass der Vater am Kreuz gestorben ist. Das war der Sohn Gottes. Aber der Vater hat im Leiden des Sohnes mitgelitten, wie wir es dann noch sehen werden. Das Leiden des Sohnes war das Leiden des Vaters. Nein, ich und der Vater sind eins, das heißt, ich und der Vater sind wesenseins. Es ist eine völlige Gleichheit und Identität in der Persönlichkeit und im göttlichen Wesen. Der Sohn stand in jener Zeit in gottgleicher Herrlichkeit und Würde und besaß die göttliche Allmacht, die göttliche Allgegenwart, die göttliche Allwissenheit, Unsterblichkeit Gottes und Unversuchbarkeit. Denn Gott kann vom Bösen nicht versucht werden und er versucht auch nicht zum Bösen. Das ist jene wunderbare Gottgleichheit, die er dann aufgegeben hat, als er in Fleisch und Blut der Kinder gekommen ist und den Leib der Sünde und des Todes angezogen hat. Da möchte ich Ihnen nun einmal ein Wort lesen aus Johannes 17, aus dem sogenannten hohenpriesterlichen Gebet. Und wir sollten an das, was ich gerade gedacht habe, denken. Johannes 17, 1 bis 5. Dieses redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist endlich gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche. Seinen Gang ans Kreuz empfindet also der Sohn Gottes als seine Verherrlichung und als die Verherrlichung des Vaters.
gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen, die du ihm gegeben, ewiges Leben gebe. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesum Christum erkennen. Es ist eine Definition von dem, was ewiges Leben ist. Merken Sie bitte darauf, das ist eine Qualitätsbezeichnung. Hier wird also nicht gesagt, dies aber ist das ewige Leben, dass es niemals aufhört. Das auch. Aber das ist nicht das Wichtigste an dem ewigen Leben, welches das Leben der kommenden Heilszeiten der Vollendung ist. Das ist ein höchst qualitativer Begriff. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesum Christum, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, welches du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit jener Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe denn ich in Bethlehem geboren wurde. Ja, das würden wir meinen, im Blick auf Philipper 2, dass er sich selbst entäußerte und hereinkam in Gleichgestalt der Menschen. Nein, Jesus greift noch weiter zurück. Er sagt, mit jener unüberbietbaren Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, vor Grundlegung der Welt, vor Erschaffung aller Welten und Wesen. Was heißt das aber im Umkehrschluss? Das muss doch bedeuten, dass mit der Erschaffung der Welt durch den Christus bereits ein Herrlichkeitsverlust verbunden war, denn es gibt keine Offenbarung Gottes des Vaters im Sohn ohne Erniedrigung. Dem sollten wir einmal nachdenken. Weinend hat der Sohn Gottes den Samen der Welten zur Aussaat getragen, Psalm 126, weil er um all das Geschehen wusste, was da kommen würde, um den Fall Satans, um den Fall eines Drittels der Engelwelt in die Finsternis, um den Fall des Menschengeschlechtes und im Gedanken an all jene Katastrophen und entsetzliches Leid, was durch die Schöpfung kommen würde. Das war bereits ein Abstieg des Sohnes Gottes, der zum Mittler der Schöpfung wurde, später dann zum Mittler der Erlösung in unserer Gleichgestalt, schließlich auch zum Mittler der Weltvollendung. Denn es gibt nichts, das der Vater nicht durch seinen Sohn bewirken würde, tun würde. In Kapitel 17, Vers 24 heißt es dann noch, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Hat er ihn danach nicht mehr geliebt? Natürlich. Aber das war jene vollkommene Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn, als noch keine Welten und Wesen waren. Jene vollkommene, unüberbietbare Herrlichkeit. Vor Grundlegung der Welt wurde Christus auch als Lamm vorherersehen von Gott, dem Vater, und mit seiner Billigung und Einwilligung zuvorbestimmt. Ehe wir also zu uns kommen, müssen wir erst einmal über den Christus sprechen und seine Vorherbestimmung und Auserwählung für ein ganz bestimmtes Amt und für ein ganz bestimmtes Werk, das er dann tun sollte. Ich lese Ihnen aus 1. Petrus 1, Vers 16 bis 21. Seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anrufet, der ohne Ansehen der Person richtet, nach eines jeden Werk, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. indem ihr wisset, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, etwa mit Silber oder Gold, losgekauft worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel. Es gibt also auch eine Vätertradition, die eitel und sinnlos ist und von der man durch das Blut Jesu losgekauft werden muss, damit man endlich aus den Fesseln der Tradition in die Freiheit der Herrlichkeit der Söhne Gottes gelangen kann. Also, ihr seid nicht mit Silber und Gold losgekauft worden, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken, welcher zwar zuvor erkannt ist, vor Grundlegung der Welt, vor Erschaffung des Kosmos, aber geoffenbart worden ist am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn glaubet an Gott, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott ausgerichtet sei. Was für ein wunderbares Wort! Ein Lamm ohne Fehler und ohne Flecken, das Passahlamm, der Christus, der geschlachtet worden ist, zuvor erkannt, vor Erschaffung der Welt, aber am Ende der Zeiten geoffenbart. Die Endzeit beginnt also nicht erst jetzt in unseren Tagen, sondern sie hat in einem weiteren Sinne bereits begonnen, in jener Zeit, als Christus für uns gestorben und auferweckt worden ist. Da begann im weiteren Sinne die Endzeit und in einem engeren Sinne, in einem eigentlichen Sinne, wird sie beginnen in unserer Zeit. Ich möchte hier einmal etwas sagen zu dem, was ich vorhin schon angedeutet habe. Es ist ja wirklich eine Frage, die wir Gott stellen könnten. Wenn du gewusst hast, um all das Martyrium deiner Geschöpfe, wenn du gewusst hast, um den Fall Satans und ihm sogar die Lebensexistenz für Jahrtausende gesichert hast, wenn du gewusst hast, um den Fall eines Drittels der Engelwelt, davon spricht die Offenbarung, und um die ungezählten Katastrophen der Welt- und Heilsgeschichte und um die ungezählten Katastrophen unseres eigenen Lebens, unserer Biografie, warum hast du dann überhaupt nur irgendein Wesen ins Dasein gerufen? Dann hättest du doch, der du die Liebe bist, darauf verzichten müssen. Aber Gott sieht bereits alles am Ziele der Vollendung. Und er hat in klarer Vorkenntnis des Weltverlaufs die Welt erschaffen. Das war nicht etwa ein Unglücksfall, dem Gott unterlegen sei, als er die Welten erschuf, als er das Universum, den Kosmos erschuf. Der Herr Jesus erzählt einmal ein Gleichnis im Blick auf eine konsequente, gut bedachte, wohl überlegte Nachfolge. Und zwar in Lukas 14. Er sagt, wenn jemand einen Bau errichten will, und damit vergleicht er die Nachfolge derer, die ihm nachfolgen wollen, dann sollte er sich zuvor hinsetzen und sollte die Kosten überschlagen, ob er es auch habe hinauszuführen. Wir wissen ja um all die Bankrotteure, ohne Schuld und durch eigene Schuld, die es in unserer Zeit gibt. Damit dann nicht seine Feinde und seine höhnischen Nachbarn kommen und sagen, hahaha, der hat angefangen zu bauen und ist nicht in der Lage, es zu vollenden. Das kann man natürlich auch in einem prophetischen Sinne deuten, von dem Weltenbaumeister. Es ist leider der Irrglaube vieler Christen, dass Gott zwar angefangen hat, die Fundamente seiner Schöpfung zu legen, und dass er begonnen hat, eine Gemeinde ins Leben zu rufen, dass er aber nicht in der Lage ist, die Welt, die er geschaffen hat, zur Vollendung zu führen. Und das ist eine gottlästernde Irrlehre. Das will ich hier einmal in aller Klarheit sagen. Gott hat sich niedergesetzt. Er hat die Kosten berechnet. Er hat die Feststellung getroffen, dass er es habe, hinauszuführen. Und er hat den teuren Preis des Blutes Jesu, seines Sohnes, in Rechnung gestellt, weil er wusste, das ist die Lösesumme gegenüber den Forderungen der Finsterniswelt, dass die ganze Welt schließlich und endlich zum Heil geführt wird. Und da hat der Herr Jesus dann, als er Mensch wurde, gesagt, Vater, ich komme in der Rolle des Buches, steht von mir geschrieben, einen Leib hast du mir zubereitet. Und damit meinte er diesen Menschenleib, den Leib der Sünde und des Todes, den er frohlockend vom Vater empfing, als er in der Jungfrau Maria gezeugt wurde durch den Heiligen Geist. Einen Leib hast du mir bereitet. Da hat der Vater sich hingesetzt und die Kosten berechnet. Er hat das Lamm vorhergesehen und zuvor bestimmt als den Preis zum Loskauf aller Welten und Wesen, die er jemals erschaffen hat. Ich möchte hierzu lesen Psalm 104, 19 bis 23. Ein Naturpsalm, der eine biologische, aber auch oder auch physikalische Seite hat, aber auch eine prophetisch-symbolische Seite. Er hat den Mond gemacht für bestimmte Zeiten. Die Sonne kennt ihren Untergang oder die Sonne weiß um ihren Untergang nach dem Hebräischen. Du machst Finsternis und es wird Nacht. Wie macht Gott Finsternis? Indem er sein Licht entzieht. In ihr regen sich alle Tiere des Waldes, die jungen Löwen brüllen nach Raub und fordern von Gott ihre Speise. Also wenn Sie einmal einen Löwen brüllen hören, dürfen Sie das so auffassen. Das ist das Löwengebet nach Speise von Gott. Die Sonne geht auf, die Raubtiere ziehen sich zurück und lagern sich in ihre Höhlen. Nun geht der Mensch aus an sein Werk bis zum Abend. Eine natürliche Bedeutung, aber die andere Bedeutung, die prophetische Bedeutung, die sollten wir auch nicht übersehen. Denn der Mond, der das Licht nur geliehen hat und der ein toter Himmelskörper ist, ist ein Bild für den Satan, weshalb das Sonnenweib in Offenbarung 12, das endzeitliche Israel, den Mond unter ihren Füßen hat. Römer 16, in Kürze wird der Gott des Friedens den Satan zertreten unter eure Füße. Und da dürfen wir es wirklich mit Freude hören. Gott hat den Mond gemacht nur für gewisse Zeiten. Nicht für alle Ewigkeit. Und das Zweite ist genauso katastrophal. Die Sonne, ein Bild für Jesus Christus, weiß um ihren Untergang? Das hat der Christus gewusst schon vor Grundlegung der Welt, ehe er im Auftrag des Vaters etwas erschaffen hat. Und es gibt nicht eines, sagt Johannes, was nicht durch ihn, das Wort Gottes, erschaffen worden wäre. Da hat er das bereits gewusst. Er wusste um seinen Untergang am Kreuz. Als er abgeschnitten wurde von den Augen des lebendigen Gottes und als er nicht nur die Sünde der Welt getragen hat, sondern selbst an unserer Stelle zur Sünde gemacht worden ist. Und als er gelitten hat, als die Schlange am Pfahl. Das heißt, als wäre er verantwortlich für alles Böse, das es im Weltenall gibt. Und das war vielleicht das letzte Geheimnis seines Leidens, das ihm dann erst in voller Klarheit in Gethsemane geoffenbart worden ist, dass er eben nicht nur sterben würde. dass er eben nicht nur ein Märtyrer Gottes würde, dass er nicht nur am Kreuz der Sündenträger würde, der wahre Christophorus, sondern dass er abgeschnitten würde von den Augen des lebendigen Gottes und zur Sünde gemacht würde, sodass Gott sich von ihm abwenden muss und er ausrief: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und deshalb bat er in Gethsemane: Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Damit meinte er nicht seinen Tod am Kreuz. Nun lesen wir zu dieser Vorherbestimmung des Lammes Gottes noch ein eigenartiges Wort aus Offenbarung 13, Vers 8. Und zwar so, wie es im Grundtext steht. Und alle, die auf Erden wohnen, werden das Tier anbeten, den endzeitlichen Weltherrscher Satans, ein jeder, dessen Name nicht geschrieben ist in dem Buche des Lebens, des von Grundlegung der Welt angeschlachteten Lammes. Und wenn wir das so nehmen, wie es da steht, dann heißt es, dass das Leiden des Lammes Gottes bereits mit der Schöpfung begonnen hat. Ich habe vorhin schon darauf hingewiesen. Weinend hat er den Samen der Welten zur Aussaat getragen. Es wird dann allerdings auch gesagt, dass er, der Christus, einstmals zu seinem Gott und Vater zurückkehren wird, mit einer Fülle von ernteschweren Garben, mit der vollendeten Welt. Aber weinend trug er den Samen der Welten zur Aussaat. Das Lamm hat gelitten von Grundlegung der Welt an, begann sein Leiden, nicht erst auf Erden, in seinen Versuchungen. Er sagt ja einmal seinen Jüngern: Ihr habt mit mir gelitten in meinen Versuchungen. Er bedankt sich gewissermaßen bei ihnen dafür. Ihr habt bei mir ausgehalten in meinen Versuchungen. Aber dieses Leiden begann weit früher, bereits von Grundlegung der Welt an. Ich möchte hier eine eigenartige Stelle lesen aus dem Buche Hiob. Aus Hiob 26, Vers 13: Durch seinen Hauch wird der Himmel heiter. Und dann heißt es in der Elberfelder: Seine Hand durchbohrt den flüchtigen Drachen. Eigentlich muss man übersetzen: Seine Hand litt Geburtswehen um die gekrümmte, flüchtige Schlange, die aus seiner Hand hervorging bei ihrer Erschaffung. Als er Luzifer erschuf, jenen gesalbten Cheruben, der einstmals ein Lichtesfürst war. Aber er wusste darum, dass er zur fliehenden, zur flüchtenden Schlange würde, und deshalb litt die Hand dessen, der diesen Cherub hervorbrachte, Geburtswehen. Ich möchte hier erinnern an die Opferung Isaaks durch Abraham, 1. Mose 22. Dort heißt es: Und es geschah nach diesen Dingen, dass der Gott, den Abraham erprobte, nicht irgendein Elohim oder Engel, wie manchmal kolportiert wird. Hier steht im Hebräischen: der Gott, der hier dieses wunderbare Vorbild des Leidens und der Auferstehung Jesu Christi schaffen will. Das größte Vorbild im Alten Testament, das es überhaupt nur gibt. Und er sprach zu ihm, Abraham, und er sprach: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria, und opfere ihn da selbst als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Und Abraham stand des Morgens früh auf und sattelte seinen Esel und nahm mit sich zwei von seinen Knechten und Isaak seinen Sohn, und er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und zog hin an den Ort, den Gott ihm gesagt hatte. Am dritten Tage, da erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Denn er erhielt am dritten Tage gleichsam den Isaak als Leben aus dem Tode zurück. Vorbild der Auferstehung Jesu Christi, so wie es in Hebräer 11 gedeutet wird. Aber wann hat er eigentlich seinen Sohn geschlachtet? In seinem Herzen? Als er am frühen Morgen Holz spaltete. Das Holz, das dann Isaak auf seinem Rücken zum Moria getragen hat. Am Morgen aller Welten und Wesen, vor Grundlegung der Welt, opferte der Vater einer großen Menge, Abraham heißt der Vater einer großen Menge, seinen einzig geliebten, erstgeborenen, einzig gezeugten Sohn Isaak, lachen, in dem all sein Wohlgefallen begründet war. Jeder Schlag, der in das Holz hineinfuhr, war ein Schlag durch sein väterliches Herz, und da begann das Leiden des Vaters im Leiden des Sohnes. Dreimal heißt es in diesem Kapitel, und es gingen die beiden miteinander. Das ist der gemeinsame Weg des Vaters mit dem Sohn durch die Heilsgeschichte. Nichts ist geschehen, was dem Sohn geschehen ist, was nicht auch der Vater ertragen hätte und was nicht der Vater mitgestaltet hätte. Es gibt kein Tun des Sohnes, was dem Tun des Vaters widerspräche. Es wird so oft gesagt, dass der Sohn Gottes oft vor den Vater hintritt, der uns züchtigen und strafen will und der Gerichte verhängen will, und dass er dann auf sein Opfer verweist und sagt, im Blick auf sein Blut, Vater, halte ein, und dass er dann dem Vater in den Arm fällt. Das ist eine Theologie, die dem Worte Gottes völlig fremd ist. Das Handeln des Vaters und des Sohnes ist identisch, es gingen die beiden miteinander. Und nun das Dritte. Auch die Gemeinde des Christusleibes, die Gemeinde der Erstlinge aus Juden und Heiden, ist auserwählt vor Grundlegung der Welt und ist zuvor bestimmt in Christo Jesu. Der Herr Jesus sagt einmal in Johannes 15, 16, nicht ihr habt mich, sondern ich habe euch erwählt. Wenn ich Ihnen einmal die Frage stelle, wann begann eigentlich Ihr Leben mit dem Christus? Da würden Sie vielleicht mit vielen Kindern Gottes das Datum Ihrer Bekehrung angeben. Es gibt ja Kinder Gottes, die können das ganz genau sagen, den Tag und die Stunde. Es gibt auch Kinder Gottes, die sind da hineingewachsen. Aber sie wissen dann doch, von dem und dem Zeitpunkt an, da wusste ich es, dass ich ein Kind und Erbe Gottes bin, ein Erstling Gottes, berufen zu seiner Herrlichkeit in Christo Jesu. Aber da begann unser Leben mit dem Christus nicht. Es begann vor Grundlegung der Welt bereits. Ehe überhaupt etwas erschaffen war, als es noch kein Molekül und kein Atom gab, überhaupt nichts, nur die Ewigkeit Gottes und die göttliche Welt, die Welt der göttlichen Realitäten. Ich lese aus Epheser 1 das bedeutsame Wort. Epheser 1, Vers 1 bis 5. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen, den Heiligen und Treuen in Christo Jesu, die in Ephesus wohnen, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und von dem Herrn Jesus Christus. Nun heißt es eigentlich, gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. der uns gesegnet hat, mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christo. Wir dürfen also den Segen dessen, der uns gesegnet hat, zu ihm, dem Gott und Vater, zurückfließen lassen und dürfen ihn segnen. So heißt es im Grundtext. Leider gibt es fast keine Übersetzer, die das wagen, hinzuschreiben. Und dann heißt es, er hat uns auserwählt in ihm, in Christo, vor Grundlegung der Welt. Dazu, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm. Er hat uns in Liebe zuvor bestimmt, zur Sohnschaft durch Jesum Christum für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, worin er uns begnadigt hat, in dem geliebten Sohn. In ihm hat er Wohlgefallen an uns. Da gibt es nun Ausreden, theologische Ausreden, die das gerne umgehen wollen. Da sagt man zum Beispiel, Gott hat vorausgesehen, wer von den Menschen sich bekehren würde, und er hat diese gute Tat der Bekehrung diesen Menschen angerechnet und hat sie deshalb vor Grundlegung der Welt erwählt. Merken Sie etwas, gute Werke, dass wir uns dann vielleicht doch etwas auf unser eigenes Konto schreiben können. Was ist das doch für eine Torheit? Als ich einmal über die Vollendung des Heilsplanes Gottes sprach, über die Weltvollendung, über die Allaussöhnung in Christo, von der Kolosser 1 redet, er hat das All versöhnt in seinem Sohn, das steht im Grundtext, ich kann nichts dafür, das steht so da. Ist übrigens bereits geschehen, er hat, da können wir überhaupt nichts mehr dran machen. Da lohnt es sich auch gar nicht mehr darüber zu diskutieren. Als ich das bezeugte, kam ein Mann auf mich zu, sicherlich ein Bruder, und fasste mich an der Krawatte und sagte, wenn das so ist, wie Sie da gesagt haben, Herr Redner, wir sind ja heute alle Redner und Referenten, wir sind keine Brüder in Christo mehr. Lass das mal mit den Referenten. Wenn das so ist, wozu habe ich mich dann bekehrt? Ich sage, lieber Bruder, ich nehme doch an, dass Sie ein Gotteskind sind. Wenn Sie das noch nicht wissen, dann sollten Sie sich noch einmal bekehren. Denn Sie haben sich ganz gewiss zu Jesus Christus bekehrt. Aber er meinte, was habe ich denn dann davon, wenn Gott mir das nicht auf Heller und Pfennig auszahlt, dass ich dieses gute Werk getan habe? Dass er es mir anrechnet. Heute sagt man ja, wenn ein Mensch nur will, dann kann er sich bekehren. Es liegt einzig und allein am Willen des Menschen. Und dann werden die Leute dann unter allerlei Repressalien gestellt und mit allen nur denkbaren Mitteln und Methoden bearbeitet, damit sie endlich klein beigeben und in die Knie gehen, ob sie nun erwählt sind oder nicht. Was ist denn nun dominierend, der Wille des Menschen oder der Wille Gottes? Ich meine, der Wille Gottes. In Römer 9, 14 bis 16 heißt es, was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Nämlich hinsichtlich des Ausspruches Gottes, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst, das heißt, ihn habe ich im Blick auf das Werden der Väterlinie Israels und der Auserwählung Israels an die zweite Stelle gestellt. Ist Gott ungerecht? Keineswegs. Denn er sagt zu Moses, ich werde begnadigen, wen ich begnadige. Und ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarmen will. Also liegt es nicht an dem Wollenden noch an dem Laufenden, sondern an dem begnadigenden Gott. Aber es ist auch wahr, wer zu Jesus kommt, den wird der Herr nicht hinausstoßen. Das ist auch wahr. Das ist ein Geheimnis, wo beide Seiten ineinander greifen. Aber um dieses Geheimnis haben die Alten gewusst. Ich möchte einmal das wunderbare Lied von Paul Gerhardt, Ich stehe an deiner Krippen hier, auszugsweise zitieren. Dieser gesegnete Mann hat dort gedichtet, da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen gar, ehe ich dich kannt, erkoren. Ehe ich durch deine Hand gemacht, da hat dein Herze schon bedacht, wie du mein wolltest werden. Licht, Leben, Freud und Wonne, o Sonne, die das werte Licht des Glaubens in mir zugericht, wie schön sind deine Strahlen. Am liebsten hätte ich das heute singen lassen, aber wir haben ja kein Weihnachtsfest. Und der Barockpädagoge Johann Amos Comenius, einer der bedeutendsten Pädagogen, hat gedichtet, Gott hat längst mich liebgewonnen und mein Heil vorausgeplant, noch bevor die Welt begonnen, eh ein Engel Christus ahnt. Ich sollt werden dann auf Erden deinem Volk hinzugezählt. Darum kamen unsere Namen ins Buch derer, die erwählt. Ehe ein Engel Christus ahnt, das heißt also, ehe auch nur irgendein Engel erschaffen wurde. Denn es gibt keinen Engel, keinen Cherub, keinen Seraph, keinen Vollmachtsträger in der unsichtbaren Welt, der nicht erschaffen wäre, aber vor Erschaffung der Engelwelten, die ja die ersten waren, sind wir berufen worden. Vor Grundlegung der Welt. Eh ein Engel Christus ahnt, aber die Ersten werden die Letzten sein. Und die schöpfungsmäßig Letzten, wir Menschen, werden die Ersten sein und werden in das volle Christusheil hineinkommen, noch vor den Engeln, bis dann auch sie, die zur Schöpfung gehören, erhoben werden zur Freiheit der Herrlichkeit der Söhne Gottes. Ja, wie verhält sich das nun? Natürlich müssen wir den Gedanken ablehnen, den lästerlichen Gedanken, den der Theologe Johannes Calvin in seiner Theologie, in seiner Dogmatik formuliert hat. Er hat geschrieben oder gesagt oder bezeugt, die Gott zum Heil bestimmt haben, die könnten tun und machen, was sie wollten. Sie kämen zum Heil. Und die Gott zur Verdammnis bestimmt habe, von vornherein, die könnten tun und machen, was sie wollten. Sie könnten niemals ins Heil kommen. Sie wären bestimmt zur Verdammnis. Doppelte Prädestination hat man das genannt. Wie kann es aber dann heißen, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden? Ja, sogar die ganze Schöpfung. Ja, sogar Tapanta im Griechischen, das All. Und hier müssen wir daran denken, dass Gott in seinem Heilsplan in Etappen verfährt. Er erwählt Jakob vor Esau und stellt Esau zunächst zurück. Nicht für immer. Er erwählt Abraham und in Abraham das Volk Israel und lässt die Völker zunächst ihre eigenen Wege gehen. Und hat sie dahin gegeben, in das Verderben der Intelligenz, in das Verderben der Seele und des Leibes. Römer 1. Aber nicht für immer. Auch die Völker sollen im Tausendjahrreich in das Heil eingehen, durch den Missionsträger Israels. Er hat die Gemeinde erwählt, vor aller Welt. Die Erstlinge aus Juden und Heiden, aus allen Sprachen, Völkern und Zungen. Aber wir sind die Erstlinge seiner Kreatur. In Jakobus 1,18 steht das wunderbare Wort, dass Gott nach seinem eigenen Willen uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt habe, damit wir eine gewisse Erstlingsfrucht aller seiner Geschöpfe seien. Erstlingsfrucht. Und nach der Erstlingsfrucht kommt dann die Vollernte. Auch beim Feigenbaum. Die Frühfeigen und schließlich und endlich die Spätfeigen. Die volle Ernte. Ich möchte noch ein Wort zitieren von Walter Künneth, dem Apologeten, dem Glaubensverteidiger der Bekenntnisbewegung Kein anderes Evangelium. Er hat ein sehr kompliziertes Buch geschrieben, Theologie der Auferstehung, wirkliche Theologie. Und in den letzten Kapiteln kommt er dann auf diese wunderbare Weltvollendung zu sprechen, die schließlich und endlich durch das Dienstorgan Jesu Christi, durch die Erstlinge, die da Glieder seines Leibes sind, herbeigeführt werden soll. Er schreibt, die Allmacht der Liebe und der Gnade Gottes kommt nicht zur Ruhe, bis ihr letztes Ziel erreicht ist. Die bei den Einzelnen partiell und stufenmäßig anhebende Erwählung Gottes führt über die Gemeinde, endet aber nicht in der Erwählung der Völker- und Heidenwelt, sondern hat zum Zielpunkt auch die Erwählung und Zurückführung der gottlosen, verlorenen Menschheit. Dieses Wunder der Erwählung hebt den Entscheidungscharakter des Glaubens nicht auf. Wir dürfen Ja sagen zum Willen Gottes und dürfen das Geschenk der Gnade Gottes dankbar in Empfang nehmen. Das ist wahr. Die Erfüllung des Weltzieles ist erst dann erreicht, wenn die gesamte Schöpfung, das All, in Christus als dem Haupte zusammengefasst ist und alle Kreatur der sichtbaren und unsichtbaren Welt dem Lamme Gottes Anbetung, Preis und Ehre darbringt. Also nicht Ferdinand Ströder, auch nicht Karl Geyer, sondern der Theologe Walter Künneth. Nun hat man manchmal auch gesagt, als eine Ausflucht gegenüber diesem Gedanken der Erwählung des Leibes Christi und der Erstlinge der Gemeinde, das meine nur, dass die Gemeinde als Ganzes erwählt sei. Dass also Gott vor Grundlegung der Welt gesagt habe, ich will einmal eine Gemeinde aus der Welt herausrufen. Die Gemeinde Jesu Christi, die mir gehören soll. Also eine kollektive und institutionelle Erwählung. Das ist aber nicht wahr. Wir wollen jetzt einmal das Wort aus Römer 8 vollständig lesen, das wir vorhin schon begonnen haben zu lesen. Römer 8, Vers 28 und folgende. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, Gott das All zum Guten mitwirken lässt. Denen, die nach Vorsatz berufen sind, denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu werden. Also zuvor erkannt, zuvor bestimmt. Damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Welche er aber zuvor bestimmt hat, eben diese hat er auch berufen. Irgendwann einmal in unserem Leben, als uns der Ruf Gottes in Jesus Christus getroffen hat, unter der Heilsverkündigung des Wortes. Und welche er berufen hat, diese hat er dann auch gerechtfertigt, in den Stand der Rechtfertigung versetzt. Welche er aber gerechtfertigt hat, diese wird er auch einmal in den kommenden Äonen verherrlichen. Diese hat er bereits verherrlicht. Wir sind also bereits in den Stand der Herrlichkeit versetzt, die Jesus Christus hat. Aber hier sehen Sie, das ist eine individuelle Erwählung, eine individuelle persönliche Vorherbestimmung, eine persönliche Berufung in unserer Lebenszeit, die wir erfahren haben bei unserer Bekehrung und Wiedergeburt. Wunderbar, dass wir das so sehen dürfen. Und nun ein viertes. Unsere Ausrüstung, die wir brauchen bei unserem Gang als Glaubende durch diese dunkle Welt, ist uns auch schon vor Grundlegung der Welt bereitgestellt worden. Das ganze Arsenal der Waffen, die wir brauchen in unserem geistlichen Kampf, die ganze Ausrüstung der Gnade Jesu ist uns bereitgestellt worden, nicht erst jetzt, sondern bereits vor Grundlegung der Welt. Das sind göttliche Wirklichkeiten, die können wir nur erleuchtet an den Herzen, an den Augen unseres Herzens im Glauben erfassen. Dazu gehört auch die Vollwaffenrüstung Gottes, die wir anziehen sollten im Kampf gegen finstere Mächte und Gewalten, gegen die Bosheitsgeister und die Weltbeherrscher der Finsternis, von denen Epheser 6 redet. Da hat Gott nicht etwa gesagt, geht einmal hin auf den Müllplatz dieser Welt und sucht euch dort die Konservendosen zusammen, die ihr dort findet, und baut euch selber eine Rüstung. Wir kennen ja solche Ritterrüstungen. Nein, es ist die Vollwaffenrüstung Gottes, die uns geschenkt ist in Christo Jesu mit allen ihren Teilen. Und wir sollen nur eins tun, allerdings mit allem geistlichen Fleiß, diese Waffenrüstung Gottes anziehen. Das ist unser Teil. Aber Gott hat sie bereitet. 2. Timotheus 1, Vers 8 bis 10. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide Trübsal mit der frohen Botschaft nach der Kraft Gottes. Er hat uns errettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken. Also wir können nichts, aber auch gar nichts auf unser eigenes Konto schreiben, als hätten wir es uns verdient, auch nicht unserer Bekehrung. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und nach der Gnade, die er uns in Christo Jesu vor den Zeiten der Äonen gegeben hat. Als es noch keine Zeit gab, als es noch keine Welt gab, jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, welcher den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Also die Gnade wurde uns in Christo Jesu vor äonischen Zeiten gegeben. Darum ist auch diese Gnade unabhängig von allen innerweltlichen Ereignissen, von allen kosmischen und individuellen Katastrophen, die uns in unserer Lebensgeschichte betreffen könnten. Unabhängig. Wunderbar. Das Wort Gottes sagt sogar, dass der Herr Jesus bei seiner Wiederkunft noch Gnade mitbringen wird, um uns zu vollenden. Die Gnade, die er uns darreichen wird, bei seiner Wiederkunft, so sagt es Petrus. Das ist die Vollendungsgnade, das letzte Stück dessen, was uns dann noch fehlt. Aber wunderbar, dass uns die Gnade gegeben worden ist vor den Zeiten der Äonen und vor der Weltschöpfung. Und dass sie deshalb auch nicht zu beschädigen ist. Gott gibt größere Gnade, heißt es sogar. Bei Jakobus. Wenn wir also in unserem Leben neu anfangen wollen, auch in unserem geistlichen Leben, dürfen wir uns daran klammern, was in Jakobus 1 steht: Gott macht keine Vorwürfe und er gibt bereitwillig, wenn wir ihn bitten. Er gibt größere Gnade, vermehrte Gnade und auch einen neuen Anfang in Christo Jesu. Das zweite, Teil unserer Ausrüstung. Wir blättern weiter zu dem kleinen Brief Titus 1. Titus 1, Vers 1 bis 3. Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die gemäß der Gottseligkeit ist, in der Hoffnung des ewigen Lebens, welches Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor den Zeiten der Äonen, zu seiner Zeit aber sein Wort geoffenbart hat durch die Predigt, die mir anvertraut worden ist nach Befehl unseres Rettergottes. Titus, meinem echten Kinde, nach unserem gemeinschaftlichen Glauben. So einen Gruß haben Sie noch keinem geschickt. Da könnte man jetzt mindestens eine Viertelstunde allein über diese Verse sprechen. Aber da heißt es, dass uns das ewige Leben, das ja erst noch in voller Größe und Schönheit und Herrlichkeit geoffenbart und ausgestaltet werden wird, bereits gegeben worden ist vor den Zeiten der Äonen, als es also noch keine Zeit und Welt gab. Was ist dieses ewige Leben? Wir haben es bereits erwähnt, dass wir Gott erkennen und seinen Sohn Jesus Christus. Und dieses Erkennen Gottes heißt Gemeinschaft der Liebe mit Gott haben. Ewiges Leben, so sagt es Walter Künneth, ist gar nicht so sehr ein Zeitbegriff, sondern ein Qualitätsbegriff. Man könnte es geradezu übersetzen mit eschatologisches Leben. Und ich habe es vorhin so gedeutet, das Leben der kommenden Äonen der Vollendung, das bereits jetzt begonnen hat. Denn wer an den Sohn glaubt, der hat bereits ewiges Leben. Das ist eine Vorwegnahme von Dingen, die eigentlich gar nicht schon geschehen dürften. Ewiges Leben, das Leben der Heilszeiten, der Vollendung schon jetzt, in dieser bösen Weltzeit, in uns durch den Heiligen Geist und durch den Glauben an Christus Jesus, das ist eine Vorwegnahme. Das ist ein Geschenk Gottes an die Erstlinge. Dann auch die Weisheit Gottes ist bereitgestellt zu unserer Verherrlichung bereits vor Grundlegung der Welt. Dazu lesen wir aus 1. Korinther 2. Aber Sie dürfen aufatmen, höchstens noch 5 Minuten. 1. Korinther 2. Von Vers 6 an, wir reden aber Weisheit unter den Zielstrebigen, unter den Erwachsenen, unter den Vollkommenen. Wir verschweigen sie nicht vornehm mit der Devise, wir sind doch nicht Gottes geheime Ratgeber. Nicht, das hört man ja bei den Frommen. Nicht aber Weisheit dieses Zeitlaufs, noch der Fürsten dieses Zeitlaufs, die zunichte werden. Hier sind unsichtbare Fürstentümer und Gewalten gemeint. Sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene. Also sagen viele Gläubige, was sollen wir uns dann noch darum kümmern, wenn diese Weisheit und dieses Geheimnis der Weisheit Gottes verborgen ist? Dann stelle ich Ihnen die Gegenfrage, warum redet dann Paulus darüber? Welche Gott vorherbestimmt hat, vor allen Zeitaltern zu unserer Verherrlichung, welche keiner von den Fürsten dieses Zeitlaufs erkannt hat, denn wenn sie diese Weisheit Gottes erkannt hätten, dann würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit niemals gekreuzigt haben. Wenn sie die geheime Weisheit Gottes erkannt hätten, dass durch das Kreuz Jesu und durch das Sterben Jesu sie alle entwaffnet würden und entkleidet würden und dass der Sieg errungen würde, ein für alle Mal. und die Vollendung aller Welten eingeleitet würden, dann hätten sie ihn nicht gekreuzigt. Das haben sie aber nicht erkannt. Aber diese göttliche Weisheit, mitgeteilt durch den Heiligen Geist und von denen erkannt, die geöffnete Augen des Herzens haben, und die durch den Heiligen Geist auch hineingeführt werden in die Tiefen Gottes, diese Weisheit hat Gott bereitgestellt vor allen Weltzeiten zu unserer Verherrlichung. Und deshalb sollten wir sie nicht ablehnen. Und deshalb müssen wir uns die Frage stellen, warum sind wir so geringe Träger der göttlichen Herrlichkeit? Ich lese noch weiter in Vers 9 bis 10. Wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz aufgestiegen ist, darum sollten wir uns auch als Glaubende nicht kümmern. Nein, das hat Gott zubereitet denen, die ihn lieben. Und wir wollen doch die Geschenke Gottes nicht zurückweisen. Ein letztes. Sogar die guten Werke hat Gott zuvor bereitet. Sehen Sie, wir haben überhaupt keinen Grund, uns unserer Werke zu rühmen. Und wir werden, so sagt der Hebräerbrief, erst dann in die Ruhe Gottes eingehen, wenn wir unsere toten Werke und unser frommes Leistungsdenken überwinden. Und dazu lädt er uns herzlich ein, dass wir doch darum ringen sollten, in die Ruhe des glückseligen Gottes einzugehen, der da von seinen Werken ruhte am siebten Tage nach der ungeheuren Kräfteexpansion seiner Schöpfung. So dürfen auch wir zur Ruhe kommen von unseren Werken. Und ich glaube, deshalb hat uns der Apostel Paulus in Epheser 2 ein kostbares Wort niedergeschrieben. Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Kunstwerk, geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, allerdings. Und das sollten wir nun nicht nur auf den Apostel Jakobus abschieben, der da gesagt hat, der Glaube ohne Werke ist tot. Das hat auch der Apostel Paulus in aller Deutlichkeit und Energie in allen seinen Briefen gesagt. Freilich Werke nicht, um uns die Errettung und Seligkeit zu verdienen. Dazu sind die Werke des Gesetzes nicht da. Und deshalb führt der Apostel Paulus zu einem erbitterten Krieg gegen diejenigen, die da meinen, das Opfer Christi genüge nicht, um das Heil zu erlangen. Man müsse mindestens noch 60% aus dem eigenen Tun beitragen, damit man gerettet werden könne. Und Jakobus setzt an einer anderen Stelle an, nämlich bei denen, die bereits im Glauben stehen. Und sie sind gerufen zu guten Werken. Und dann heißt es allerdings, wir sind sein Werk, geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln können. Das ist das Einzige. Wir dürfen also sagen, Vater, ich danke dir dafür, dass du die guten Werke zuvor bereitet hast, dass du mir offene Türen schenkst. Und wir sollten uns einen hellen Blick schenken lassen für die offenen Türen. Auch für die offenen Türen bei einem anderen Menschen. Wir sollen keine Türen eintreten, gewaltsam, wo sie Gott verschlossen hat. Das meint Jesus mit dem harten Wort, dass wir nicht die Perlen vor die Säue werfen sollen. Aber wir sollen jedem gegenüber, der Rechenschaft von uns fordert, Grund geben von der Hoffnung, die in uns ist, offene Türen, die Chance, die Gott uns gibt, die göttlichen Gelegenheiten auskaufen, die er uns in unser Leben hereingegeben hat. Luther ist einmal mit seinem Freund Jonas spazieren gegangen. Da saß an der Straße ein ganz heruntergekommener Bettler. Und Jonas hat in seine Tasche gegriffen und hat diesem Bettler ein kräftiges Almosen gegeben. Und dann sagte er: Bruder Martin, war das nun ein gutes Werk? Das war ja für Martin Luther eine Frage. Da sagte Martin Luther zu ihm: Bruder Jonas, du hast nur gegeben, was Gott dir gegeben hat. Das ist alles, was da übrig bleibt, dass wir Gott danken, auch für die guten Werke, die er uns gibt, damit wir in ihnen wandeln. Ich danke für Ihre Geduld.